Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Ina Rotscheid. Herzlich willkommen. Ernstfall im Osten, wie deutsche Soldatinnen und Soldaten im Baltikum von der Militärseelsorge unterstützt werden, und Staatsfeind oder Psychosekte. Vor 25 Jahren hat China Falun Gong verboten. Was ist eigentlich aus dieser Gruppierung geworden? Das sind einige unserer Themen heute hier in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Nirgendwo in Europa ist die Bedrohung durch Russland so real wie im Baltikum. Derzeit plant Russland offenbar, die Seegrenzen mit Litauen und Finnland einseitig zu verändern. Das melden zumindest Medien, und das sorgt für Alarmbereitschaft in der Region. Denn dort fürchten die Menschen, dass sie die Nächsten auf Putins Liste sind. Und das würde dann auch die Bundeswehr betreffen, denn die drei baltischen Länder sind Mitglieder der NATO. Schon jetzt sind Soldaten aller NATO-Staaten in Litauen, um den Bündnisfall zu proben. Und mit dabei ist auch eine evangelische Militärseelsorgerin, die als Vertreterin der Kirche die Soldatinnen und Soldaten bei allen Sinn- und Existenzfragen unterstützt. Markus Nowak hat sie für uns begleitet.
Ein aus Zweigen zusammengebundenes Kreuz lehnt an der Wand. Davor brennen ein paar Kerzen. Die Seeklänge kommen aus einem Bluetooth-Lautsprecher, übertönen aber kaum die benachbarte Baustelle. Es ist ein kalter Frühlingsmorgen, an dem Uta Irke Buchroth rund 80 Gottesdienstbesucherinnen und Besucher begrüßt. Nur die Violette Stola hebt sie als Pfarrerin hervor, denn wie die Versammelten trägt sie einen Feldanzug.
Wenn das Weizenkorn...
Bundeswehrfeldgottesdienst im litauischen Pabradė. Quadriga 24 heißt das Großmanöver der NATO-Landstreitkräfte, das seit einigen Monaten hier an der Ostflanke stattfindet und den Bündnisfall probt. Und so spricht die Militärseelsorgerin Irke Buchroth in ihrer Predigt den Kreml-Kritiker Alexei Nawalny an, dessen Tod im Nachbarland Russland nur wenige Monate zurückliegt. Nawalny sei ein Widerstandskämpfer gegen ein Unrechtsregime, sagt sie und vergleicht ihn mit Dietrich Bonhoeffer. Und sie schlägt einen Bogen zu den rund 80 Soldatinnen und Soldaten im provisorischen Kirchenzelt. Nawalny habe ein höheres Gut verteidigt.
Die demokratische Werte und Freiheit, das, was auch Sie hier alle mutig und tapfer leisten, an der Grenze 10 Kilometer entfernt vom Feindesland.
Das Feldlager Pabradė. Als Camp Adrian Rohn nach einem 2018 in Litauen verunglückten Bundeswehrsoldaten benannt, liegt nur wenige Kilometer von der Grenze zu Belarus, einem Militärpartner Russlands. Für Militärseelsorgerin Irke Buchroth ist es wichtig, nicht in Bildern und Symbolen zu sprechen, sagt sie nach dem Gottesdienst.
Predigten müssen aktuell sein. Von daher ist das Tagesgeschehen im Blick zu haben, besonders für Militärpfarrer im Auftrag, wir tun das ja auch im Auftrag, für den Bund.
Ein Auftrag, der kein neuer ist. Doch vor dem Hintergrund des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine steht die Bundeswehr vor neuen Herausforderungen. Die Landes- und Bündnisverteidigung wird wichtiger. Und damit einhergehend rücken Verlegeübungen an die NATO-Ostflanke in den Fokus. Auch die Militärseelsorge stellt sich auf diese neue Situation ein. Da das Jägerbataillon 91 am Heimatstandort von Militärseelsorgerin Irke Buchroth im niedersächsischen Rothenburg in diesem Jahr häufig auf Übung ist, besucht die Pfarrerin ihre Truppe in Litauen. Ein Novum und Experiment. Denn neben der Stola für den Gottesdienst bringt sie auch Material für den lebenskundlichen Unterricht mit. Diese verpflichtende berufsethische Qualifizierungsmaßnahme, wie es die Bundeswehr bezeichnet, ist keine Form der Religionsunterrichtung, wird aber meist von der Militärseelsorge übernommen. Gerade hier im litauischen Camp ging es dabei darum,
dass eben auch Dinge zur Sprache gebracht werden können, im geschützten Raum. Wie geht's uns damit? 10 Kilometer vom Feind entfernt. Und es ist nicht ein Feind wie die Taliban oder so, sondern es ist einer, der uns militärisch ebenbürtig vielleicht ist. Und dann mit der großen Frage, wofür kämpfen wir? Was ist mein persönlicher Wertehorizont? Was ist der Wertehorizont der Bundeswehr?
Mit einem Greenliner, wie die grünen Bundeswehrfahrzeuge heißen, und dem Mietwagen der Pastorin fährt eine Handvoll Soldaten gut 4 Stunden durchs Land in den Nordwesten Litauens zum Kryžiukalnas, dem Berg der Kreuze. Die Militärseelsorgerin will hier den lebenskundlichen Unterricht fortsetzen.
Kurz zur Religion. Ich glaube, 77% halten sich sehr treu zur katholischen Kirche. In der Geschichte kommen wir ins 19. Jahrhundert. Nach der dritten Teilung Polens kam Litauen an.
Russland, ja.
Und es gab immer wieder Aufstände. Und die wurden natürlich, wie können wir uns vorstellen, blutig niedergeschlagen. Das heißt, die Familien haben hier Kreuze aufgestellt. Also hat man hier der Toten gedacht.
Immer wieder wurden die Kreuze niedergewalzt. Zunächst durch das zaristische Russland, dann durch die Sowjetmacht. Doch die Menschen stellten immer wieder neue Kreuze auf. Der Berg der Kreuze ist damit ein wichtiges Zeugnis des litauischen Widerstandes gegen den mächtigen Nachbarn im Osten. Widerstand leisten und für die eigenen Werte einstehen, ein Leitmotiv der Militärseelsorgerin.
Dass man eben nicht mehr Einsätze oder Übungen wie diese hinterfragen muss, ja, was ist der Sinn davon, sondern völlig klar ist, ja, es hat einen Sinn. Ja. Die Soldaten und Soldatinnen leben in dem Camp, isoliert vom Land. Und ich denke, wenn wir dieses Land beschützen, müssen wir es auch lieb gewinnen. Ja.
Das sagt die Militärseelsorgerin Uta Irke Buchroth, die in Litauen ihr Bataillon besucht hat. Und Markus Nowak hat sie für uns begleitet. Manchmal stehen sie heute noch vor dem Kölner Dom oder vor der chinesischen Botschaft in Berlin mit ihren Protestplakaten. Doch seit die Kommunistische Partei Chinas im Jahr 1999 Falun Gong verboten hat, ist es hierzulande still geworden um diese Gruppe, die mal Millionen Anhänger weltweit hatte. Die Vorwürfe von Falun Gong gegen die chinesische Regierung wiegen schwer. Misshandlung und Folter bis hin zum Organraub sollen Menschen drohen, wenn sie sich in China als Anhänger zu erkennen geben, weil sie angeblich die politische Stabilität bedrohen. Falun Gong bezeichnet sich selbst als Meditationsbewegung. Kritiker sehen in ihr hingegen eine Psychosekte. Was stimmt und was aus Falun Gong geworden ist, 25 Jahre nach dem Verbot, diesen Fragen ist Josefine Janert nachgegangen.
Ein Sonnabendmorgen gegen 9 Uhr. Die Sonne strahlt auf den Berliner Tiergarten. Auf einer Wiese hat sich eine kleine Gruppe versammelt. Frauen und Männer aus Deutschland, China, Vietnam, Polen und dem Iran. Sitzend und stehend vollführen sie langsame Bewegungen. Alle gleichzeitig, also synchron.
Die Musik hilft, die Gedanken zu beruhigen. Ja, und auch, da sie ja Übungsanweisungen enthält, hilft sie dabei, die Bewegung zu synchronisieren.
Sagt Erik Rusch. Er ist 44 Jahre alt, hochgewachsen, dunkelhaarig und schlank. Der Familienvater war Soldat, hat als Elektroinstallateur und Erzieher gearbeitet und ist jetzt freier Journalist. Rusch gehört zu den Berliner Initiatoren von Falun Gong.
Wir sind 365 Tage das Jahr über hier. Und es ist sehr interessant. Man möchte meinen, auf dem Boden, wenn er schneebedeckt ist und so, das muss ja sehr unangenehm sein. Aber mit einer richtigen Sitzunterlage und vor allen Dingen in der Meditation selber vergisst man das drumherum. Wenn man mit der Übung aufhört, dann bricht dieses Energiefeld zusammen und dann plötzlich fängt man an zu frieren. Aber selber bei den Übungen fühlt man sich sehr wohlig und warm. Ja.
Falun Gong oder auch Falun Dafa ist ein spirituelles Denksystem aus China. Die wörtlich übersetzt Gesetzesratpraktik setzt auf 3 Grundwerte: Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht. Die Anhänger sollen danach leben, meditieren und die Körperübungen praktizieren. Es gibt keine Mitgliederlisten, nichts, was mit Kirchen oder anderen Religionsgemeinschaften vergleichbar wäre. In Deutschland agiert Falun Gong nach eigenen Angaben auf der Basis von Spenden und von ehrenamtlicher Tätigkeit. Erik Rusch sagt, dass die Falun Gong-Praxis ihm helfe, sein Leben zu meistern.
Ich bin ja auf der Insel Usedom aufgewachsen, also in der DDR. War ja 11 Jahre, als die Mauer gefallen ist. Und meine Eltern waren sehr der SED verbunden und dem System und haben wirklich daran geglaubt, auch an der Ideologie, die dahinter steht. Und von daher habe ich da keine religiöse Prägung mitgenommen.
Mit Anfang 20 geht Erik Rusch als Zeitsoldat in den Kosovo. Kurz danach bringt ein Bekannter ihm Falun Gong nahe. Das habe ihm geholfen, seine Kriegserlebnisse zu bewältigen.
Ich habe Schießereien, Schusswechsel mitbekommen. Und das hat mich stark beeinflusst. Also so hautnah zu spüren und auch die Zerstörung, die dort angerichtet worden sind, an den Städten, aber auch in der Natur. Und dann diesen Hass auch noch zu spüren. Also im Buddhistischen würde man sagen, Töten erzeugt viel Karma, ja. Ich wollte dann auch nichts mehr mit Waffen zu tun haben und mit dem Kämpfen an sich.
Falun Gong-Anhänger lehnen das Töten ab. Falun Gong geht auf Qigong zurück, ein System aus Atem- und Körperübungen. Auch nachdem die Kommunistische Partei in China die Macht übernommen hatte, wurde es noch weiter praktiziert, auch von den Machthabern selbst. Das war vor 75 Jahren. 1992 entwickelte der buddhistische Meister Li Hongzhi dann aus Qigong ein neues Denksystem, Falun Gong, ein spiritueller Weg, der Menschen verbessern soll. Li Hongzhi hielt Vorträge, schrieb ein Buch und sammelte Anhänger um sich. Rasch ging die Kunde von Mund zu Mund und erfasste in China Millionen, erzählt Erik Rusch.
Die Friseurin an ihre Kunden, ne, hat erzählt, ich hatte lange Arthrose, Knieschmerzen, habe jetzt Falun Gong gemacht, die Beschwerden sind besser geworden. Oder manche haben einfach die Veränderungen gesehen. Ja, auch bei mir, mein Umfeld hat ja auch Veränderungen gesehen, nachdem ich angefangen habe, mich nach Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht auszurichten.
Szenenwechsel. Der Theologe Rüdiger Braun beschäftigt sich an der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin mit dem interkulturellen Dialog und auch mit Falun Gong.
Es ist natürlich eine ganz klare spirituelle Erlösungsphilosophie, möchte man auch sagen, die Li Hongzhi, also auch hier in seinem Suan Falun, in seinem 1995 geschriebenen Buch, sehr, sehr klar aufzieht und sagt, es geht vor allem um einen Erlösungsweg, der so gestaltet ist, dass man eben die guten Energien aufnimmt und die schlechten Energien, also ganz substanzhaft gedacht, die schlechten Energien abwehrt.
Das setzt voraus, so Rüdiger Braun, dass sich einige Anhänger stärker von schlechten Energien distanzieren können als andere. Somit wären die einen entwickelter und kultivierter als andere. Deshalb hält Rüdiger Braun die Falun Gong-Bewegung für hierarchisch und elitär, obwohl es außer dem Gründer Li Hongzhi keine weiteren Führungsfiguren gibt. Auch restriktive Gedanken könnten sich verbreiten, wie die, dass sexuelle Freizügigkeit und Homosexualität schlecht seien. Diese Vorstellungen würden aber gewiss nicht von allen Mitgliedern geteilt, sagt Rüdiger Braun.
Es gibt keine Tempel, es gibt keine Priester, es gibt keine Rituale, das sind ja sehr, sehr offen. Deswegen ist es alles andere wie das, was man unter dem religionswissenschaftlich sehr schwierigen Begriff der Sekte fassen würde. Es ist eine Bewegung, in die man sich einfinden kann, in der man auch wieder aussteigen kann, wenn man eben nicht mehr sozusagen diese Praktiken im Park mitvollzieht.
Dabei haben einige Anhänger durchaus zweifelhafte Ansichten, zum Beispiel der US-Amerikaner John Tang. Im Jahr 2000 gründete er die Online-Zeitung Epoch Times, die bisweilen rechtspopulistische Inhalte verbreitet. Die Epoch Times ist mit Falun Gong nach wie vor eng verbunden. Erik Rusch arbeitet als freier Journalist für die deutschsprachige Ausgabe. Noch einmal Szenenwechsel. Am Sonnabendnachmittag haben die Berliner Falun Gong-Anhänger vor dem Brandenburger Tor einen Stand aufgebaut. Einige praktizieren die langsamen Körperbewegungen, andere machen mit Flyern darauf aufmerksam, dass Falun Gong in China verfolgt wird. Sie protestieren dagegen auch mit regelmäßigen Mahnwachen vor der chinesischen Botschaft. Im Frühjahr 1999 hatten sich tausende Falun Gong-Anhänger friedlich in Peking versammelt. Sie forderten, die Regierung solle sich nicht einmischen in ihre Aktivitäten. Das brachte das Fass zum Überlaufen. Falun Gong wurde am 22. Juli 1999, also vor 25 Jahren, verboten. Die kommunistische Partei fühlt sich offenbar bedroht von einer Bewegung, die hunderttausende Menschen außerhalb ihres eigenen Wertesystems versammelt. Deshalb sagt Erik Rusch, diffamiere sie Falun Gong als Psychosekte.
Es geht darum, Falun Gong ins negative Licht zu rücken. Man wollte natürlich den Zusammenhalt auch der Bevölkerung brechen. Ja, wenn plötzlich nachts die kommunistische Partei vor der Haustür steht und sie eintritt und den Falun Gong Praktizierenden mitnimmt, dann wollte man auch nicht auf Widerstand stoßen bei den Nachbarn. Falun Gong aufgrund seiner positiven Veränderungen, die es bei den Menschen hervorgerufen hat, hatte sehr viel Zuspruch, sehr hohe Beliebtheit. Und diese Beliebtheit wollte man halt zerstören.
Dass Falun Gong-Anhänger in China verfolgt werden, berichten verschiedene Menschenrechtsorganisationen. Hanno Schädler ist Referent bei der Gesellschaft für bedrohte Völker.
Es kann sein, dass sie ihre Arbeitsstelle verlieren. Viele wurden verhaftet. Einige wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt. Andere kamen in Lager. In diesen Lagern wurden sie dann teilweise wie auch im Gefängnis gefoltert. Und es ging der chinesischen Regierung darum, dass Falun Gong in der öffentlichen Diskussion im Gegensatz zu davor keine Rolle mehr spielen sollte.
Auch Amnesty International bestätigt Verhaftungen und Misshandlungen. China-Referent Dirk Pleiter.
Und das hat etwas, was dann einfach viele Jahre angehalten hat und eigentlich hauptsächlich deswegen jetzt wahrscheinlich weniger geworden ist, weil es aufgrund dieser großen Brutalität, mit der man gegen diese Bewegung vorgegangen ist, es einfach auch weniger Menschen in China selber gibt, die sich da offen zur Falun Gong-Bewegung bekennen.
Am Brandenburger Tor sammelt ein älterer Mann Unterschriften, Franz Bröker. Die chinesische Regierung solle aufhören, Falun Gong zu terrorisieren, fordert er. Er selbst sei durch die Beschäftigung mit alternativen Heilmethoden zu einem Anhänger geworden. Die Übungen würden ihn gesund und leistungsfähig halten.
Ich sage den Leuten immer, die uns kennenlernen, Leute, lasst mal alles beiseite und macht mal einfach 2 Wochen diese Übung. Und dann schaut mal, was mit euch passiert. Ist ganz egal, was ich euch erzähle, wenn ihr am eigenen Leibe spürt, dass da was Gutes mit euch passiert, dann werdet ihr das weitermachen.
Fazit: Falun Gong ist eine spirituelle Gemeinschaft, die einem repressiven Staat gefährlich geworden ist.
Was ist aus Falun Gong geworden, 25 Jahre nach dem Verbot durch die chinesische Regierung? Ein Beitrag war das von Josephine Janert. Spiritualität durch körperliche Übungen unterstützen, das ist keine Erfindung von Falun Gong. Aufstehen, Hände falten, knien, sich beugen oder drehen. Eingeübte Bewegungen sind Bestandteil nahezu aller Weltreligionen. Aber welche Gebetspraktiken und Haltungen sind gut und richtig? Darüber haben Theologen schon vor Jahrhunderten gestritten. Eine der ältesten christlichen Formen ist das sogenannte Jesusgebet, das vor allem in den Ostkirchen praktiziert wird und in dem es um fortwährendes Rezitieren, Atmung und Kontemplation geht. Und jetzt entdecken das auch die Christen im Westen wieder für sich. Thomas Klatt hatte sich erklären lassen.
Die Hesychasten nutzten die Körperposition mit dem leicht geneigten Kopf und dem Blick auf die Brust oder den Nabel, um somit ihre Konzentration zu steigern und die schwierige Gebetspraxis zu erleichtern.
Die berühmte Nabelschau. Hesychasten waren griechisch-orthodoxe Mönche des Mittelalters. Konstantin Michantschuk hat über sie seine Bachelorarbeit geschrieben. Genauer über ihren führenden Theologen Gregorius Palamas, der 1357 in Thessaloniki gestorben ist. Palamas wurde von einem anderen Theologen Balaam heftig kritisiert. Wegen seines Gebetes.
Balaam klagte die Hesychasten als Anhänger der Häresie an. Balaam nutzte sogar ein Schimpfwort gegen die Hesychasten, Umphalopsychie. das als Nabelseelen oder Menschen mit der Seele im Nabel übersetzt werden kann.
Bis heute gilt die Nabelschau als Ausdruck übertriebener Selbstbeschäftigung. Doch der heilige Palamas verteidigte genau diese Nabelschau, auch wenn er die Körperhaltung beim Beten als zweitrangig ansah. Viel wichtiger war ihm die Energie.
Jede Kommunikation zwischen Gott und seiner Schöpfung geschieht allein mittels der Energie. Gottes Wesen kann nicht erkannt werden. Die Zuwendung Gottes den Menschen gegenüber geschieht mittels der Energie in der Eucharistie, den übrigen Sakramenten und dem Gebet.
Zentral war dabei für Gregorius Palamas ein kurzes Jesusgebet.
Das lautet: Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner, des Sünders. Die Hesychasten nutzten die Körperposition mit dem leicht geneigten Kopf und dem Blick auf die Brust oder den Nabel, um somit ihre Konzentration zu steigern.
Dieses Gebet wurde von den Mönchen mehrere Stunden am Tag wiederholt. Treu der neutestamentlichen Aufforderung, betet ohne Unterlass. Für Palamas auch wichtig, die Askese.
Dass die Asketik nicht die Abtötung des Leibes, sondern seine Verbesserung verursachen soll. Der menschliche Körper ist eine Schöpfung Gottes und ein Tempel des Heiligen Geistes, weshalb es natürlich ist, ihn als ein Hilfsmittel zu nutzen, um das Gebet zu erleichtern.
Zur rechten Askese zählen Fasten, Demut, Buße und gute Taten, sich eben von seinen Leidenschaften befreien. Und dann gibt es noch den Atem.
Das richtige Einatmen, das mit dem geistlichen Gebet verbunden ist, hilft dem Geist mit dem Herzen, das eine zentrale Bedeutung für das geistliche Leben hat, zu verbinden. Es bedarf maximaler Konzentration. Jegliche Träumereien sollen vermieden werden. Ein Zeichen dafür, dass Gott die geistlichen Augen des Menschen berührt hat, ist die Fähigkeit zum Weinen während des Gebets.
Palamas wurde Erzbischof von Thessaloniki und schon 20 Jahre nach seinem Tod heilig gesprochen. Seine Gebetsempfehlungen verlangen einiges ab und richten sich vor allem an orthodoxe Mönche. Doch auch für römisch-katholische etwa sei Palamas heute eine Entdeckung wert, sagt die Ordensfrau Mechthild Brömel vom Karmel-Regina-Martyrum in Berlin.
Ich finde an dem Jesusgebet ganz wunderbar, dass es eine große Einfachheit hat. Und meine Erfahrung ist, also ich durfte es von einem orthodoxen Bischof lernen, also sozusagen die Worte wirklich zu verbinden mit meinen bisherigen Lebens- und Glaubenserfahrungen. Und da dann zu gucken, wo habe ich zum Beispiel Jesus erlebt, wo habe ich Erbarmen erfahren. Also auch im Klosterleben bin ich unbedingt immer nur in Einsamkeit und ich merke also auch beim Kassieren an der Ladenkasse oder beim Einkaufen oder beim Putzen lässt sich das wunderbar mit integrieren und mitnehmen. Ich habe immer auch meine Gebetsschnur, habe ich meistens auch dabei.
Mechthild Brömel leitet eine Meditationsgruppe, denn das tägliche Gebet sei nicht nur für sie eine echte Lebenshilfe.
Die letzten Jahre habe ich eine Krebstherapie auch durchgemacht und habe da dann auch erlebt, zum Beispiel in schwierigen Situationen, wo ich dann in OP geschoben wurde oder so, da war das wirklich dann das, wo ich dachte, was kannst du jetzt sinnvoll tun? Und dann dachte ich, wiederhole den Namen Jesus Christus, ja. Und dass das wirklich was ist, was sich ja in solchen Momenten trägt, auch wenn ich natürlich eine bestimmte Grundübung habe damit, ja. Wenn jemand wirklich wahrhaftig betet, dann wird die ganze Welt für ihn zur Kirche. Dann kann alles zu einem Tempel und zu einem Ort der Begegnung mit Gott werden.
Impulse aus den Ostkirchen für die westliche Praxis. Ein Beitrag war das von Thomas Klatt. Und das war die Sendung Tag für Tag. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Und hier geht's jetzt weiter mit dem Marktplatz. Kleinanzeigen, Etsy und Co., worauf man beim Secondhand-Kauf achten sollte, ist das Thema der Sendung mit meinem Kollegen Markus Wolf. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Nina Rotscheid. Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss, bis morgen.